Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute, das Rennen geht los. Nachdem der originale IBM-PC eingeschlagen hatte wie eine Bombe, wollte IBM natürlich die Welle weiterreiten. Und um zu verstehen, wie man das macht, schlagen wir nach im Buch der BWLer und finden dort auf Seite 128 das Kapitel mit dem Namen Marktsegmentierung. Ich zitiere. Sohn, du verschwendest dein Leben. Nein, das war die falsche Seite. Eine Seite weiter, da findet man. Und der Herr sprach und sprach zu mir. Zuerst wirst du den Markt erschaffen und du sollst ihn dir untertan machen. Dann sollst du bis drei zählen. Nicht mehr und nicht weniger. Drei wird die Zahl sein, die du zählen solltest, und die Zahl, die du zählen sollst, soll drei sein. Die vier scheidet völlig aus. Insoweit, es soll ein Windows Home geben, es soll ein Windows Professional geben und es soll ein Windows Ultimate geben. Und du wirst die Windows Home Version künstlich beschränken und du wirst der Ultimate Version sinnlose Zugaben schenken. Damit machst du den Nutzer zum Untertan und überteuerst danach die einzig sinnvolle Version. So steht es geschrieben, so soll es sein. Wer sich gegen mich stellt, soll sehen, was er davon hat. Aber kommen wir wieder zurück. Da IBM auch den Abschnitt über vorauswerfende Schatten verinnerlicht hatte, wandte IBM die allzeit gängige Praxis an, dass Computer viel früher angekündigt wurden, als sie de facto ausgeliefert wurden. Deswegen wurde im März 1983 der IBM XT angekündigt. Das XT steht für Extended, also erweitert. Und ja, das war es dann im Grunde auch schon. Der XT war nämlich genau der gleiche Rechner wie der originale PC mit dem kleinen Unterschied. Er hatte als erster IBM eine sogenannte Festplatte drin. Die andere Änderung, die damals allerdings keine große Rolle gespielt hatte, war, dass PC-DOS 2.0 von Microsoft mit ausgeliefert wurde. Der Grund für das Update war natürlich auch die Festplatte. DOS 1.0 konnte keine Verzeichnisse erstellen. Alle Dateien lagen im selben Root-Verzeichnis direkt auf dem Datenträger. Da aber die Festplatte mehr als 30 Mal mehr Platz bot, kündigte sich natürlich Chaos an und daher mussten Verzeichnisse her, damit die Dateien strukturierter abgelegt werden konnten. Wie gesagt, der XT wurde aber nur von IBM angekündigt und das machte IBM unter anderem natürlich auch, um potenziellen Kunden zu signalisieren, wer denn eine Festplatte möchte, der wartet bitte noch einen Moment und das nächste Modell, das hat dann auch die Festplatte. Den Herstellern von Clone-PCs zeigte IBM im gleichen Zuge an, wohin denn die Reise gehen wird. Das heißt, die brauchten jetzt auch alle eine Festplatte. Und natürlich gab es auch diejenigen, die schneller sein wollten als IBM, frei nach dem Motto, danke für den Hinweis, unser Clone hat jetzt auch eine Festplatte. Und der ist sogar noch vor dem IBM XT-PC da. Vorausgesetzt natürlich, Microsoft liefert MS-DOS 2.0 ebenfalls vorher und schnell genug aus. Also ging der Affentanz los, der danach noch gefühlte 100 Mal folgte, sobald irgendwo eine Neuerung erschien. Compaq brauchte natürlich auch eine neue Festplatte, beziehungsweise eine Festplatte, und die Ingenieure schauten sich das Thema ganz genau an. Die Festplatte von IBM war eine 10 Megabyte Festplatte. Im Format 5¼ Zoll und für die, denen das nichts sagt, wenn in ihrem PC ein DVD-Laufwerk sitzt oder ein CD-Laufwerk, das dürfte wahrscheinlich 5¼ Zoll Bauhöhe haben. Es sei denn natürlich, sie haben einen Laptop, dann ist das Ganze entsprechend kleiner. Das waren schon richtige Kamenzmänner. Man kann es ungefähr hier auch erkennen am Laufwerk auf dem Foto. Da haben wir nämlich hier auch ein 5¼ Zoll. Das ist zwar ein Floppy Drive, aber es steht halt, ich sag mal, auf der Seite. Aber von den Größenverhältnissen, das war 5¼ Zoll. Da der Compaq-PC aber rumgeschleppt wurde, war dieser natürlich naturbedingt regelmäßigen Erschütterungen ausgesetzt, was eine Festplatte nicht so prickelnd findet. Also musste die Compaq-Festplatte in einer vibrationsabsorbierenden Halterung eingesetzt werden. Und sowas geht natürlich, gar kein großes Problem, aber nicht unbedingt in dem vorhandenen Gehäuse. Da konnte jetzt nicht auf einmal Platz geschaffen werden für ein 5¼ Zoll Laufwerk. Und das muss dann noch in Watte gepackt werden, was das Ganze dann nochmal größer machte. Also, das ging leider nicht. Es gab aber ein Licht am Ende des Tunnels. Die Ingenieure sagten, dass die Firma Connor an einem Laufwerk arbeitet, das nur 3,5 Zoll groß sei. Das könnte man dann in die 5¼ Zoll und schockabsorbierende Fassung setzen. Das würde dann passen. Das Problem war nur, dass die Firma Connor die Platte erst in 6 Monaten liefern könnte. Und dann vorausgesetzt, dass sich das Ganze A nicht verzögert und B die ersten Modelle auch genau so gut funktionieren würden, wie man es als Kunde braucht. Also musste das Management von Compaq mal wieder eine wichtige Entscheidung treffen. Auf die Platte warten oder ein neues Gehäuse entwerfen und damit nicht nur das Gehäuse, sondern auch das Packaging und den kompletten Inhalt durcheinander werfen. Nein, das kam eigentlich gar nicht in Frage, denn die Entwicklung des ersten Gehäuse hatte schon sehr lange gedauert, weil man ja eben nicht nur einfach das Teil erstellen muss, sondern danach auch noch Langzeittests durchführen muss und ähnliche Geschichten, damit das Geplante dann am Ende auch gut funktionieren würde, wenn es beim Kunden wäre. Naja, das kam also nicht wirklich in Frage. Insoweit man wartete auf die Festplatte und könne danach sogar noch behaupten, dass man nicht nur ebenfalls eine Festplatte drin hätte, sondern auch noch, dass man die bessere Festplatte drin hat, weil eben die kleinere, einfach die neuere Technologie. Und im Oktober 1983, ziemlich genau 6 Monate später, war es dann auch soweit. Es wurde der Compaq Portable Plus vorgestellt. Das Modell mit der 10 Megabyte Festplatte von Connor. Da portable Rechner mitunter Schaden nehmen, hatte ich ja eben schon erwähnt, beziehungsweise natürlich die Daten, hatte man sich noch weitere Gedanken gemacht. Ein Nutzer bräuchte ca. 33 Disketten, um die 10 Megabyte Festplatte zu sichern. Selbstredend, dass das keine kundenfreundliche Angelegenheit war, also hatte man im Compaq Plus noch ein Bandlaufwerk eingebaut, mit dem der Nutzer in der Lage war, mit wenigen Befehlen ein vollständiges Backup in einem Rutsch herzustellen und natürlich bei Bedarf auch wieder rückzusichern. Ein weiteres Feature, das IBM nicht hatte und das bei den Kunden natürlich sehr gut ankam. Aber da gab es noch eine andere Sache. Die Ingenieure von Compaq, welche den IBM XT auseinandergenommen hatten, die fanden noch eine weitere Neuerung, die nirgendwo stand, neben der Festplatte. Der XT war nicht rückwärtskompatibel mit dem originalen IBM-PC. Das heißt, Kunden, die einen IBM-PC und Software hatten, die konnten die Software nicht unbedingt bei einem Upgrade auch auf dem XT weiter benutzen. Man war komplett irritiert bei Compaq, warum IBM das gemacht hatte. Es ergab überhaupt keinen Sinn, jedenfalls nicht für Compaq, die sich selbst die Kompatibilität bzw. Rückwärtskompatibilität auf die Fahne geschrieben hatten. Aber so hatte man auf jeden Fall ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Bei einem Upgrade auf den XT konnte der PC-Nutzer seine Software wegwerfen. Jetzt natürlich übertrieben ausgedrückt. Upgradet der gleiche Benutzer auf den Compaq Portable Plus, kann er sie problemlos weiter benutzen. Für alle, die sich jetzt fragen, von wegen, okay, sehe ich ein, aber wer einen Desktop-PC haben will, der kauft sich ja nicht unbedingt einen Portable Plus mit seinem fest verbauten Mini-Bildschirm. Naja, die Compaq-Jungs, die waren natürlich nicht dumm, portabel hin oder her, der Portable, der hatte eine Monitorschnittstelle, die es erlaubte, einen normalen externen Monitor an den Compaq anzuschließen. Das heißt, IBM-PC-Kunden, die hätten ihren IBM-Monitor anschließen können und dann ohne Extrakosten hätte man einen XT gehabt, also den Portable Plus, auf dem alles Software lief und dazu war das Ganze auch noch billiger. Der Grund, warum IBM keine Rückwärtskompatibilität seinen Kunden bot, wurde offiziell natürlich nicht erklärt. Am wahrscheinlichsten ist, dass es IBM einfach nicht interessierte. Das Problem hat's bis dahin ja auch noch nie gegeben, da der XT eben erst der erste Nachfolger überhaupt war. IBM kam gar nicht auf die Idee, dass der Benutzer auf die Idee kommen würde, den eigenen PC gegen ein neues Modell auszutauschen. Man ging einfach davon aus, dass der XT-PC nur an Neukunden verkauft werden würde, die noch nie vorher einen PC hatten. Und natürlich schlachtete Compaq genau dieses Problem in Anführungsstrichen medial aus. Sogar IBM sei nicht mehr kompatibel mit dem IBM-PC. Der, wer wahre Kompatibilität haben möchte, der müsse schon zu einem Compaq greifen. Weil das Problem so neu war, verstanden natürlich auch nicht viele Händler, worin das Problem bestand. Also zeigte man ihnen einen XT und sagte, ja, dann lass mal die IBM-Software drauflaufen. Und zack, die lief natürlich nicht. Und nun? Die gleiche Software startete die mal in dem Compaq Plus und, ja, zack, da lief sie natürlich. Jetzt begriffen die Händler und hatten natürlich ein weiteres Argument gegenüber der Kundschaft, warum die besser zu einem Compaq greifen sollte. Ich hatte ja schon im ersten Video auf die Synergieeffekte verwiesen, dass die Händler nicht zwei verschiedene Softwareangebote vorrätig halten mussten, weil IBM und Compaq die gleiche Software nutzen würde. Nun, mit dem XT stimmte das natürlich immer noch, in Anführungsstrichen, dass die Software auf dem Portable Plus laufen würde, aber die Händler hatten natürlich nun die berechtigte Sorge, dass sie zum Beispiel eine Version von WordStar für den IBM-PC vorhalten mussten und eine Version von WordStar für den XT-PC. Aber wie schon gesagt, das interessierte IBM natürlich überhaupt nicht. Nach deren Erwartungen entwickelte sich überhaupt kein Markt für Software. Es gab für IBM immer nur die Programme, die IBM selbst mit auslieferte. Quasi der Anspruch, noch Drittsoftware drauflaufen zu lassen? Ja, da hat sich IBM nicht wirklich drum gekümmert, dass da also neue Programme erscheinen würden, die vielleicht besser waren als das, was mitgeliefert wurde, oder als Software für andere Zwecke entwickelt werden würden, die man noch nicht vorhergesehen hatte. Naja, das wusste IBM natürlich nicht. Oder das ignorierte man gewissentlich. Aber wie dem auch sei, den Händlern konnte man mit dem Compaq Portable Plus das ganze Problem abnehmen. Der Kunde solle einfach den kaufen, dann läuft alles. Und Kunde und Händler hätten keine Probleme mehr. Ebenfalls im Herbst 1983 begann man bei Compaq mit den Vorbereitungen zur Expansion nach Europa. In 1984 schon wollte man in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich vertreten sein. Insoweit wurde das entsprechend angetreten. Kurz vor Ende des Jahres 1983 meldete sich dann Microsoft mit einer sehr ungewöhnlichen Frage. Man fragte bei Compaq an, ob man dort plane, künftig auch Software zu verkaufen. Zuerst verstand man die Frage nicht so richtig, worum es denn eigentlich gehen würde, denn, naja, man verkaufe ja Software, die man von Microsoft lizenziert hatte, quasi Compaq-DOS. Ja genau, meinte Microsoft, ob Compaq planen würde, eventuell später Compaq-DOS alleine zu verkaufen, also ohne die Hardware. Nein, meinte man. Warum? Es geht doch bei uns eigentlich um Hardware. Also so richtig verstand man das Problem immer noch nicht. Und ja, meinte Microsoft, aber bei uns häufen sich die Hinweise, dass Händler lieber euer Compaq-DOS verkaufen als unser MS-DOS, weil das halt zu IBM 100% kompatibel ist, sogar rückwärts kompatibel zum originalen PC. Weder MS-DOS noch PC-DOS hätten das. Und deswegen verkauften die Händler eben nicht MS-DOS, weil die Kunden eventuell zurückkommen, weil Programme eventuell wegen Inkompatibilitäten nicht korrekt laufen würden. Und für alle, die sich da jetzt wundern, das war natürlich 1983. Und damals bestanden halt, wie schon im ersten Video gesagt, Unterschiede zwischen dem PC-DOS und MS-DOS, weswegen man bei Compaq ein modifiziertes MS-DOS erstellte, was offenbar besser war als das Original. Microsoft sagte, dass wenn Compaq nicht planen würde, Compaq-DOS selber zu vermarkten, also deren Version von MS-DOS zu verkaufen, dann würde Microsoft gerne deren DOS von Compaq zurücklizenzieren. Also gesagt, getan, Microsoft kaufte sich die Rechte, die Modifikationen von Compaq zu übernehmen und so in künftigen MS-DOS-Versionen einzubauen. Das half natürlich in dem immens, auch Compaq selber. Da musste man dann bei jedem Microsoft-DOS-Update nicht immer wieder alles entsprechend anpassen. Der Erfolg von Compaq war natürlich teuer, weswegen man wieder Geld brauchte. Und im Dezember 1983 ging man an die Börse, um sich weiteres Kapital zu besorgen. Das ganze Jahr 1983 war eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr für Unternehmen, die an die Börse wollten. Aber zum Ende des Jahres kühlte der Trend merklich ab. Da jedes Unternehmen im Bereich Personal Computer ein Knaller war, war es klar, dass es irgendwann keine Knaller mehr werden würden. Insoweit war der Börsengang dann auch nicht so der erhoffte Erfolg, aber eben auch kein Fehlschlag. Man hoffte damit $100 Millionen in Cash reinzuholen, landete am Ende allerdings bei $66 Millionen. Aber es reichte, um genügend Geld zu haben, um das immense Wachstum weiter finanzieren zu können. Rückwirkend betrachtet war das aber im Grunde der perfekte Moment, um an die Börse zu gehen. Was zu diesem Zeitpunkt nämlich niemand wusste, war, IBM hatte ebenfalls einen portablen PC entwickelt und zeigte den bereits bei großen Kunden herum. Wäre die Info früher rausgekommen, dass sich Compaq nun auf direktem Kollisionskurs mit IBM befindet, es hätte nicht viele gegeben, die da noch auf Compaq gewettet hätten und deren Aktien gekauft hätten. So neigte sich dann schließlich das Jahr 1983 dem Ende entgegen und Compaq beendete sein erstes Geschäftsjahr mit einem Umsatz von $111 Millionen. Das war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Unternehmen das im ersten Geschäftsjahr erreicht hatte. Hatte ich zuvor erwähnt, dass Compaq plante, man könne bis zu 2000 Computer im Monat produzieren. Nun im Januar 83, da produzierte man 250 Computer, war ja auch der erste Monat. Und im Dezember 1983, da produzierte man 10.000 Computer. Es schien also geradezu Friede, Freude, Eierkuchen, bis dann auf einmal die Krise kommt. Und die war da im Januar 1984, da brachen die Bestellungen fast vollständig weg. Es war also Krise angesagt. Die Gerüchteküche, die hatte zugeschlagen. Es sprach sich rum, dass IBM seine eigene Version eines portablen PC ankündigen würde. Deswegen sind die Händler auf einen Schlag vorsichtig geworden. Compaq war nun auf direktem Kollisionskurs und die Händler wollten nicht das Opfer sein. Also verschob man einfach die Bestellungen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass IBM gerne mal seine Schatten vorauswirft, auch um andere eventuell zu lähmen. Für die Presse war das Ergebnis relativ schnell klar, Compaq war am Ende. Niemand wusste genau zu dem Zeitpunkt, wie der IBM-Portable aussehen würde, genauer gesagt, was in ihm stecken würde, aber dass Compaq das nicht überleben würde, das war der Presse schon völlig klar. Für Compaqs Management hieß es mal wieder, dass eine wichtige Entscheidung anstand. Man könnte wie bisher weiter produzieren und hoffen, dass die Bestellungen später kommen, und zwar so heftig, um den Ausfall vorher wieder wettzumachen. Das könnte eintreten, wenn der IBM-PC Portable sich als Flop herausstellen würde. Würde der aber ein Erfolg werden, dann wäre Compaq eventuell wirklich so tot, wie die Presse heute schon erzählt. Alternativ dazu könnte man natürlich auch die Produktion runterfahren und damit viel Geld sparen. Würde der IBM-PC Portable ein Erfolg werden, dann wäre man wahrscheinlich immer noch tot, aber wenigstens hätte man etwas Geld übrig. Wäre bei dem Szenario der IBM-PC Portable ein Flop, hätte man allerdings auch ein Problem. Es würde dauern, bis sich die Produktionskapazitäten wieder auf vollen Touren belaufen würden. Das heißt, man könnte die Bestellungen, die dann reinkommen, eventuell nicht so schnell liefern, wie sie nachher benötigt werden würden. Da Händler aber nichts mehr hassen als leere Regale, würden eventuell einige dazu übergehen, andere Produkte aufzunehmen. Und das könnte dann Compaq langfristig ebenfalls Schaden zufügen. So argumentiert war die Entscheidung eigentlich klar. Würde man kaputt gehen, wäre es ja auch ziemlich egal, ob man dann noch Geld hätte oder nicht. Insoweit alles oder nichts. Also wurde weiter produziert. Das Einzige, was schnell knapp war, war der Platz. Die ganzen PCs mussten ja irgendwo hingestellt werden. Klar mietete man alle Hallen in der Gegend an, die nicht bei drei auf der Palme waren, aber auch die waren halt schnell vollgestellt. Nachher beladete man sogar die Laster, die sonst im Land umherfuhren, bis oben hin, um alles auszunutzen. Dann musste man für die nur noch einen riesigen Parkplatz finden und hoffen, dass die nicht geklaut würden. Dann am 16. Februar 1984 hatte das Warten ein Ende. Jetzt folgte die offizielle Vorstellung von IBM für ihren IBM-PC-Portablen. Die 4 Wochen bis dahin, die fühlten sich für Compaq wie eine halbe Ewigkeit an. Die Spannung war groß und man wartete auf die Spezifikationen. War man nun fertig oder hatte man das erste große Beben überlebt? Doch das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.